Ja, nochmal vielen Dank für gerade, ihr Lieben. Also ich meine, ich habe Ihnen das wirklich geglaubt. Ich bin ja ein gläubiger Mensch, vielleicht auch ein leichtgläubiger Mensch. Aber es muss ja ein Scherz sein. Okay. Ja, ich stehe hier zum Predigen und manchmal ist es ja so, wenn man sowas macht, dann hat man manchmal so Lieblingsthemen oder Lieblingsfiguren. Und meine Lieblingsfigur, der ein oder andere ahnt es vielleicht gerade, ist der Jakob. Ja, und das ist ja der, der auch später dem Volk den Namen verleiht, Israel. Und der hat sich den Segen seines Vaters erschlichen und hat sich als sein Bruder Esau verkleidet. Ja, nur mal so als kleine Erinnerung, als Einleitung. Aber ich habe mich eigentlich, das ist der Kern, immer gefragt, warum Gott denn dem Jakob diese Lügengeschichte vergeben hat. Oder warum hat er ihn so gesegnet, obwohl er sich doch das erschlichen hat. Ja? Ich meine, und das war dem Jakob mit Sicherheit bewusst. Er hat auch mit seiner Mutter diskutiert und hat so etwas gesagt wie, nicht, dass das auf mich zurückfällt und diese Lüge mir zum Fluch wird, wenn dieser Betrug auffliegt. Er hat das gewusst und klar, man kann jetzt denken, ja, Gott war auch schon damals immer gütig und barmherzig, ist immer der gleiche Gott und da hat es dem Jakob vergeben. Und auf anderen Textstellen heißt es dann aber, Gott hasst die Sünde. Ja, warum hat er den Jakob so sehr gesegnet? Und ich bin dann auf einen Text gestoßen. Das findest du im Prophetenbuch Maleachi, Kapitel 1, Vers 2. Kannst du mal nachlesen. Da steht dann Folgendes. Ja? Ist ganz kurz nur. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir das denn, dass du uns lieb hast? Mit meinen Worten, woran erkennen wir das denn? Und dann sagt Gott, ist nicht Esau Jakobs Bruder? Spricht der Herr. Und doch habe ich Jakob lieb, und jetzt kommt's. Und hasse Esau. Das fand ich dann stark. Gott selbst spricht zu seinem Propheten und sagt ausdrücklich: Ich, der Herr, hasse Esau und habe Jakob lieb. Wie kann das sein und warum ist das so? Was hatte denn der Esau wohl getan, dass Gott sowas sagte? Und da bin ich auf zwei kleine Verse gestoßen, 1. Buch Mose, egal, wenn du wissen willst, wo es genau steht, sage ich es dir später. Und dort heißt es an der Stelle, als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beris, des, Achtung, Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons, des Hethiters. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Der Esau hatte sich zwei Frauen aus einem fremden Volk genommen. Das waren ungläubige Frauen. Und ich denke, daran bestand auch hauptsächlich das Herzeleid der Eltern. Es gab sicherlich eine ganz schwierige Situation mit diesen beiden Frauen im Lager vom Isaak, die mit Sicherheit ihre eigenen Sitten, Gebräuche und ihren Glauben an irgendwelche Götzen mitgebracht haben. Das dürfte nicht nur zum Konflikt mit den Schwiegereltern geführt haben, sondern auch die ganzen anderen Personen im Umfeld dürften von Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten betroffen gewesen sein. Und all diese Umstände, die haben das Verhältnis zwischen Eltern und Sohn belastet. Und direkt im Anschluss kommt dann direkt danach, nach diesem Vers, kommt die Geschichte, dass es anfängt mit dieser Lügengeschichte. Und das heißt dann so, dass Isaak alt war und seine Augen zu schwach zum Sehen. Und das bedeutet dann irgendwie nicht nur, dass die echten Augen, also die Organe Isaaks zu schwach waren, um Jakobs Schauspiel aufzudecken, sondern auch seine geistigen Augen waren irgendwie zu schwach, um zu erkennen, wie sehr Esau die Familie und das Leben in der Gemeinschaft durch diese beiden ungläubigen Frauen aus einem fremden Volk belastete. Und trotzdem wollte Isaak Esau segnen. Selbst wenn ihn diese Dinge belasteten, hat er vielleicht kritische Gedanken über das Fehlverhalten seines Sohnes verworfen. Vielleicht wollte er am liebsten gar nicht hinschauen, was sein Sohn und diese beiden Frauen innerhalb der Familien so veranstalteten. Denn schließlich, es war ja nun sein Erstgeboren, auch wenn es Zwillinge sind. Und außerdem teilten Vater und Sohn eine gewisse Leidenschaft für Wildfleisch. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass er auch Konsequenz innerhalb der Familie scheute. Ja, wenn er dem Esau den Segen des Erstgeborenen verweigert hätte, ne, immerhin reagierte Esau später auch ziemlich wütend und wollte Jakob sogar töten. Da war es dann für Isaak schon einfacher, so weiterzumachen, wie es allgemein Sitte und üblich war. Alles wie immer halt. Kennst du solche Zustände geistiger Blindheit bei dir selbst oder in deinem Umfeld? Menschen, die davon betroffen sein könnten? Da gibt es bestimmt Dinge oder Zustände in deinem Leben oder dem Leben anderer, die bemerkt einfach niemand. Oder man bemerkt es zwar, aber keiner möchte hinschauen oder sich damit beschäftigen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht aus Gewohnheit, haben wir schon immer so gemacht. Vielleicht aus Trägheit oder Desinteresse, was geht mich das an? Ich habe genug andere wichtige Dinge zu tun. Vielleicht aus Angst und Sorge, dass sich was zum Nachteil oder zum Schlechten verändert oder dass das Leben anstrengender werden könnte. Vielleicht fehlt auch einfach der Mut, hinzuschauen. Oder man ist einfach grundsätzlich einverstanden mit dem, wie es ist. Ich will dir aber mal ein paar Beispiele geben. Ich will dich nicht jetzt so ohne konkrete Anlässe da hängen lassen mit der Frage. Eins der für mich größten Thema geistiger Blindheit ist für mich der Atheismus. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier keiner sitzt, der wirklich nicht an Gott glaubt und Atheist ist, vom Herzen her, unterstelle ich jetzt mal. Dann kannst du das aber, was jetzt kommt, gut verwenden, wenn du mal mit einem Atheisten diskutierst. Atheisten, die eben den Herrn als Schöpfer des gesamten Universums ablehnen. Nicht einmal halten sie ihn für möglich. So, und die beantworten ja meistens die Frage nach der Herkunft der Schöpfung mit der Evolutionstheorie. Und denen kannst du heute entgegnen, guten Gewissens und geprüft und wissenschaftlich belegt, ja, dass die Evolutionstheorie mit der Entwicklung der Lehre von der Information widerlegt ist. Die Lehre von der Information, die besagt, dass tote Materie von sich aus keine Lebensform entwickeln kann. Das liegt daran, dass für die Entstehung von Leben und Lebensformen aus toter Materie eine Information darüber vorhanden sein muss, wie das geschehen soll. Und diese Information muss also beinhalten, wie die Bausteine der toten Materie zusammengesetzt sein müssen, damit Leben überhaupt entstehen kann. Wo aber Information notwendig ist, da bedarf es auch eines intelligenten Informationsgebers, von dem die Information ausgeht oder eben abgesendet werden muss. Leute, der Professor Werner Gitt, von dem ich das habe, ja, der kann das euch viel besser erklären als ich. Ne, ich will es mal versuchen, mit meinen eigenen Worten ein bisschen zusammenzufassen. Also ne, dieser intelligente Absender der Information, der muss das in eine Sendung fassen, ja, in einen logischen Satz mit einem logischen Inhalt. Und das nennt man Syntax. Das muss formuliert sein, damit der Empfänger dieser Information weiß, was geschehen soll. Und ohne diese logische Anweisung, diesen Satz, der die genaue Anleitung enthält, wie sich eben Totes zu lebenden Organismen zusammensetzt, kann kein Leben durch Zufall entstehen. Es fehlen dem Zufall immer die Anweisungen aus der Informationssyntax. Wenn ich mich aber damit nicht beschäftigen will, dass die Wissenschaft diese Lehre von der Information entwickelt hat, dann bin ich meiner Meinung nach geistig blind, aus welchen Gründen auch immer. Ein anderes schönes kleines Beispiel, und es tut mir leid, es mag jetzt vielleicht alles ein bisschen akademisch klingen, ja, aber es ist ganz leicht, wenn ich es euch ja sage. Ja, ist für mich die Benutzung des Wortes Gott. Ja, Gott kann in vielen Kulturen viel bedeuten. Da muss man zunächst mal, wenn man sich über den Begriff Gott Gedanken machen oder austauschen, erst mal klären, was mit dem Begriff Gott überhaupt gemeint ist. Denn bei diesem Begriff handelt es sich um eine sogenannte Univozität. Das bedeutet, dass zwei Personen über den gleichen Begriff ganz viele unterschiedliche Vorstellungen haben können. Ich mache es ganz einfach. Was stellst du dir unter dem Wort Pass vor? Der eine denkt an den Fußballpass. Ja? Der andere denkt an den Gebirgspass. Und der dritte denkt meinetwegen an den Dokumentenpass, den Ausweis. Das ist ein typisches Fall einer sogenannten Univozität. doofes Wort, aber es ist halt nun mal so. Ja? Und wenn also zum Beispiel ein Moslem über seinen Gott aus dem Koran spricht mit dir und das Wort Gott sagt, dann meint er eben damit Allah. Also einen ganz anderen Gott als den Gott, den wir als den Gott der Bibel bezeichnen. Und auch da gibt es für mich eine gewisse Form der geistigen Blindheit, wenn Menschen eben nicht bereit sind, sich mal darüber Gedanken zu machen und zunächst einmal genau zu definieren, über welchen Gott sie eigentlich sprechen möchten. Und viele benutzen das Wort Gott ja nun auch überhaupt, ohne darüber nachzudenken. Und wen sie damit überhaupt meinen und was sie sagen wollen, so missbräuchlich auch wie bei dem nächsten neu gekauften Paar Schuhe. Und Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen reden untereinander vorbei, ohne es zu bemerken. Und ich denke, dann kann so Evangelisation nicht funktionieren. Es muss den Leuten, denen ich als Nachfolger Jesu sein Evangelium bringen will, schon deutlich vor Augen geführt werden. Wirklich deutlich, dass ich allein vom Gott der Bibel spreche und dass nur durch den Glauben an diesen einen Gott und seinen Sohn Jesus Christus Rettung und ewiges Leben möglich sind. Genau diese Form der geistigen Blindheit im Hinblick auf diese Universität des Begriffes Gott ist mir mal in einer Begegnung mit einem Moslem so, sag ich mal, passiert oder bewusst geworden. Dem habe ich versucht, dieses Evangelium von Jesus Christus nahezubringen. Und er erklärte mir, dass er da auch grundsätzlich Interesse dran hätte. Früher war er viel mit Christen zusammen, war interessiert, den Gott der Bibel kennenzulernen. Ich weiß noch nicht, ob er mit dem Gedanken gespielt hatte, zu konvertieren. Und er war aber sehr nah dran an solchen Abläufen und Ereignissen in so einer christlichen Gemeinde, hat das so mitgemacht. Und hatte aber was betont und sagte zu mir, ich habe das so als heuchlerisch empfunden. Das war so schlimm für mich. Ja, die sind zwar dann jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen, alle schön rausgeputzt, man hat zusammen Lieder gesungen, auf der Gitarre geklampft, das sind so seine Worte, fromme Lieder gesungen, aber noch am gleichen Abend sei er dann von den hübschen Mädels, die da anwesend waren, im Gemeindehaus zur Sünde verführt worden. Und aus diesem Grund habe er persönlich keine Achtung und keinen Respekt mehr vor dem christlichen Glauben. Er kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, jemals an den Gott der Bibel zu glauben. Ich möchte mit diesem Beispiel auf Folgendes hinaus. Ich denke, dass es ganz schnell vorkommt, egal in welcher Gemeinschaft, christliche Gemeinschaften, andere Glaubensgemeinschaften, dass man das, was man im Rahmen von Veranstaltungen in der Gemeinde oder Gottesdiensten hört und gelehrt bekommt, was man auch selbst glaubt und sagt, noch lange nicht wirklich lebt. Ich möchte das mal an einer Frage festmachen. Was bedeutet es überhaupt, Christ zu sein? Was bedeutet das? Paulus drückt es in seinem ersten Brief an die Korinther ganz kurz und knapp und prägnant aus, finde ich. Er sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich Jesu Beispiel folge. Also ein Christ sollte jemand sein, der sich Jesu Christi Leben und Wirken und natürlich seine Lehre zum Vorbild nimmt und sich zu eigen macht. Er sollte Jesus Christus zum Herrn in seinem Leben ausgesucht haben und diesem Herrn in allem, was Jesus Christus gesagt und getan hat, nachfolgen, muss ihm nachtun, nachmachen, kannst du tausend Worte nehmen. Ja, mit meinen Worten würde ich sagen, naja, all das, was Jesus Christus mir vormacht, vorlebt und erklärt, das will ich in mein Leben, in meinen Glauben und in meinem Alltag aufnehmen und es ihm gleich tun. Ein Beispiel, wie das optimal geht, ist natürlich das Thema der Taufe. Und die Andrea hat das vor 2 Wochen ja eindrücklich deutlich gemacht. Die hat sich hier taufen, das waren 2 Wochen, ich glaube schon. Ne? Im reifen Erwachsenenalter hat sie sich zur Taufe entschlossen. Hat sich öffentlich zu Jesus Christus bekannt und will ihm in ihrem Leben nachfolgen. Und Jesus Christus hat das auch ganz genau so vorgemacht. Er hat sich selbst im Erwachsenenalter taufen lassen. Er war zu diesem Zeitpunkt in einem Alter, in dem er die Entscheidung freiwillig und selbstständig treffen konnte. Und so ist es der Wille Gottes. In den Evangelien wird das ausdrücklich gesagt. Da wird die Stimme Gottes erwähnt, die nach dieser Taufe zu hören war. Und damals sagte die Stimme des Herrn so etwas Sinngemäßes, schaut euch diesen meinen geliebten Sohn an. Er tut, was mir gefällt. Also gefällt es Gott doch offensichtlich, wenn man sich taufen lässt. Es gefällt ihm offensichtlich, wenn man sich als Erwachsener taufen lässt. Es gefällt ihm offensichtlich, dass man sich mit dieser Taufe Jesus Christus anschließt und erklärt, dass man dieses Gnadengeschenk Gottes annimmt. Die Vergebung der eigenen Sünden und das ewige Leben als Geschenk. Und Gott gefällt es offensichtlich auch, dass man diese Entscheidung öffentlich macht. Und vor aller Welt. Und übrigens auch vor dem gesamten Volk im Himmel. Und dort und hier ein Zeichen setzt. Das gefällt ihm, wenn man sich zu seinem Herrn Jesus Christus und dem allmächtigen Vater im Himmel bekennt. Laut und deutlich und vor allem. Und ich möchte es an dieser Stelle gerne als eine Art geistiger Blindheit bezeichnen, wenn Menschen sagen, dass sie doch schon getauft seien, weil sie schon als kleines Baby einer Kindstaufe unterzogen worden sind. Wenn ich mir das Beispiel Jesu anschaue und all die Umstände damals und vor allem die Wirkung, die damit im Zusammenhang steht, dann sehe ich in einer Kindstaufe keine Taufe, die dem Vorbild Jesu nachfolgt. Kann ich da nicht so sehen. Aus welchen Gründen auch immer der Mensch, der als Kind schon getauft ist, das ablehnt. Sich als Erwachsener noch einmal taufen zu lassen oder wer es ablehnt, sich überhaupt erst einmal taufen zu lassen, so wie Jesus es vorgemacht hat, folgt Jesus Christus zumindest in dieser Hinsicht schon einmal nicht nach. Und die Nachfolge ist ja der wesentliche Kern, um den es dabei auch geht. Ne, der Taufauftrag Jesu, der steht ja nicht für sich isoliert, sondern ist ausdrücklich mit dem Auftrag verbunden, die Menschen zu Jüngern, gleich zu Nachfolgern Jesu zu machen. Ein kleiner Säugling, ein kleines Kind kann kein Jünger Jesu sein, weil es davon einfach noch nichts versteht. Und es kann insbesondere die Tragweite dieser Entscheidung nicht abschätzen. Und zudem sollte nicht unser Versuch, Jesus Christus nachzufolgen, so vollständig wie möglich sein, so weit wie es immer nur möglich ist. Das führt mich zum Thema Liebe. Jesus Christus fordert uns zu umfänglicher Liebe auf. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Aufruf der bedingungslosen Liebe, der reicht sogar so weit, ja, dass wir unsere Feinde lieben sollen und ihnen Gutes tun sollen. Aber wie läuft das denn mit der Liebe so im normalen Leben eines durchschnittlichen Christen, eines Nachfolgers Jesu ab? Also wie ich es erlebe, erkennt man gut, dass innerhalb der eigenen Familie und der Ehe, da besteht sehr viel Liebe. Sehr viel Herzlichkeit, Vertrauen und Nähe. Und ich weiß, das ist auch ein Unterschied jetzt zu den Menschen außerhalb dieses engen Kreises. Ja? Da wird geschätzelt, geherzend, geküsst, man hat sich richtig lieb, alle sind ganz eng und nah, freundlich, höflich, nett und liebevoll. Doch tun es die Ungläubigen und Gottlosen nicht genauso? Aber welche Realität erkennen wir denn, wenn wir die eigenen vier Wände verlassen und die Haustür geschlossen haben? Bei den Nachbarn drumherum, da mag es noch eine gewisse, aber mindestens leicht abgestufte Freundlichkeit geben. Man kann sich sehr nahe sein und freundlich miteinander umgehen. Und auch innerhalb der christlichen Gemeinde kommt es zu guten Beziehungen, Freundlichkeit und Nähe, zu echten Freundschaften. Aber schon eine Abstufung zu nehmen, was in der Familie ist. Und weiter abgestuft erlebt man das dann im Rahmen der Berufswelt oder des Alltags um mich herum. Da ist man sich dann schon nicht mehr so nah, klar. Aber gut, man begegnet sich grundsätzlich noch freundlich und höflich, aber liebevoll und herzlich, da ist man schon weit von entfernt. Also ich schreibe zum Beispiel immer bei den Briefen an die Lehrer oder die E-Mails, schreibe ich mal, herzliche Grüße, Klaus Roth. Da kommt dann manchmal zurück so, ja, beste Grüße oder so. Aber in der Berufswelt, da geht es eben auch nur darum, Verträge zu gestalten, auszuformen, auszuführen. Es geht ums Geld verdienen. Es geht halt um die Sache. Und die Sache heißt Geld. Da geht es nicht so sehr darum, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Nicht so sehr darum, Jesus nachzufolgen, gutes Beispiel abzugeben. Beispiel darüber, wie sich Christen als Jünger Jesu in der Welt verhalten. Ein Beispiel, einander zu vergeben, einander zu helfen, zu unterstützen, füreinander da zu sein, sich in Liebe zu begegnen. Also vielleicht erlebt ihr das anders, ich bin auch vielleicht begrenzt in meiner Wahrnehmung, aber ich erlebe das in der Berufswelt nicht, das findet praktisch nicht statt. Und übrigens, Freundschaften werden sowohl in der Nachbarschaft als auch in der Berufswelt und auch innerhalb von Gemeinden gekündigt. Wohlgemerkt von Nachfolgern Jesu, nicht unbedingt Ungläubigen. Doch was sagt Jesus Christus uns? Er sagt uns, liebet eure Feinde. Er sagt uns, tut euren Feinden Gutes. Also zwischen der eigenen Familie, ja, und den Menschen, die ich liebe, auf der einen Seite und meinen Feinden auf der anderen Seite, sind nach meinem Verständnis alle anderen Menschen dazwischen irgendwie eingeschlossen. Alle, die mir in meinem Leben begegnen, egal aus welchem Lebensbereich, Nachbar, Gemeinde, Sportverein, Menschen beim Aldi und beim Kaufland oder eben im Berufsleben. Wenn ich meine Feinde lieben und ihnen Gutes tun soll, dann sollte ich auch sicherlich alle anderen Menschen lieben und ihnen Gutes tun. Doch ist das so in unserem alltäglichen Umfeld, in unserem Dasein? Wer geht so mit den Nachbarn und anderen Menschen um, die außerhalb der Familie stehen? Wenn gleich Jesus das so fordert, ist das nicht auch eine Form geistiger Blindheit? Es wird viel darüber erzählt, in den Gemeinden wird darüber gepredigt, die Texte sind bekannt. Aber wo ist die wirkliche Umsetzung im Alltag? Wo ist das einander vergeben, Frieden nach Frieden streben, sich selbst aufopfern, einander dienen? Ich denke, es ist eine Form der geistigen Blindheit, wenn man meint, dass Nachfolge Jesu nur darin besteht, einmal pro Woche an einem Gottesdienst teilzunehmen, die Menschen dort lieb zu haben und sich dann wieder dem Alltag zu widmen, Business as usual, ohne daraus auch nur irgendeinen Gesichtspunkt der Nachfolge Jesu oder eine Änderung des eigenen Verhaltens mitzunehmen. Wie könnte man das ändern? Ich weiß, dass das schwierig ist. Auch für mich ist es nicht ganz so einfach. Die Menschen sind nicht einfach. Ich bin nicht einfach. Gefühle spielen eine Rolle. Aber ich denke, es ist nicht unmöglich, wenn wir es uns im Herzen ganz fest vornehmen. Und ich meine, Gott fordert es von uns, er kennt uns. Er wird nichts Unmögliches von uns fordern. Ich denke, man sollte es wenigstens versuchen. Das Problem der Umsetzung bei dem, was Jesus von uns fordert, hängt aber auch für mich ganz direkt mit der Frage des geistigen Wachstums zusammen. Unseres geistigen Wachstums. Wie sieht das aus mit Weisheit und Erkenntnis? Und wie weit ist man bereit, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen? Und wenn ich mir überlege, wo denn überhaupt Weisheit und Erkenntnis herkommen können, dann hängt das für mich zwingend mit dem Studium des Wortes Gottes zusammen. Wer von uns kann schon von sich behaupten, dass er die Bibel gut kennt? Außer Friedel natürlich. Wer kann von sich behaupten, dass er die Bibel mindestens einmal komplett durchgelesen hat? Oder sogar sagen könnte, dass er sie zweimal durchgelesen hat? Und ich will nicht missverstanden werden, bitte, wirklich nicht. Es geht nicht darum, ob Gott Fleißkärtchen verteilt, wenn man die Bibel ein oder zweimal durchgelesen hat. Nein. Es geht nicht um Fleißkärtchen. Und ganz ehrlich, die Nase ist ziemlich lang. Also ich fasse mich da natürlich auch dran, an der eigenen Nase. Aber ich kann meiner Meinung nach die Offenbarung Gottes, seine Intention und vor allem seinen Willen, alle Botschaften, die er zu vergeben hat, nur verstehen, wenn ich mich mit seiner Offenbarung auch beschäftige. Sein Gesetz, dass sein Wort ist, das gesamte Wort Gottes befasse. Und mit diesem Studium ist auch ein unglaublicher Segen verbunden. Das ist nicht meine Idee, nicht mein Gedanke, das sagt Gott im Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Wohl dem. Noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, jetzt kommt es. Sondern, also wohl dem, sondern dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Und hier an der Stelle meint das auch die gesamte Offenbarung, nicht nur die Gebote und Satzung, sondern alles, was Gott uns mitzugeben hat. Aber wer hat denn heute Lust daran, das Gesetz Gottes in die Hand zu nehmen, geschweige denn zu lesen, zu studieren? Wie gesagt, meine Nase ist sehr lang. Ich bin bald 60 Jahre alt. Du bist älter, genau. Ja, ich habe es auch noch nicht geschafft. Nicht einmal komplett durch. Aber ich habe es mir vorgenommen und ich arbeite dran. Ich musste an die Predigt vom Carsten letzte Woche denken. Ja, wo es um den klugen Mann ging, der das geistige Fundament seines Hauses auf festen Grund gestellt hat. Und neben der vielen Fragen, die er da bearbeitet hat, war so eine, ob denn deine Bibelversion bei dir im Regal nur als Deko dasteht. Für den schönen Schein im Haus. Oder ob sie wirklich das Fundament deines Hauses ist. Deines Glaubens, deines gesamten Lebens. Dient sie dir als Richtschnur und Ratgeber in allen Lebensbereichen, wie es dieser Psalm 1 ausdrückt? Versuchst du schon mal vorsorglich und aus eigenem Antrieb jede Form der geistigen Blindheit durch Studium und Annahme der Lehren Gottes zu vermeiden? Natürlich stößt man beim Lesen des Wortes Gottes immer wieder auf schwierige Stellen, die nicht leicht zu verstehen sind. Natürlich. Oder man stößt auf einen Text, der ganz einfach zu sein scheint und man glaubt, man hat es verstanden. Und nur ein paar Kapitel weiter oder an ganz anderer Stelle kann man erkennen, dass dieses Verständnis an der eigentlichen Botschaft des Textes völlig vorbeigeht. Und da hilft vielleicht da hilft eine bestimmte Technik, dass man unterschiedliche Texte sammelt und gegenüberstellt. Ja, sich die Mühe macht. Und diese Methode kann man auch vielleicht mit der Überschrift "Wiederum steht geschrieben" bezeichnen. Ich mache dir mal ein kurzes Beispiel. Paulus schreibt an die Galater in einer der Kernstellen dort, Verse 11 bis 13, dass nur der Gerechte leben wird. Und zwar, weil er glaubt. Und er sagt das dann weiter so, dass daraus ganz klar hervorgeht, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Da beim Gesetz eben der Glaube nicht zähle, sondern die Einhaltung oder die Erfüllung. Und am Schluss sagt er dann, und Jesus Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, da er den Fluch des Gesetzes für uns getragen hat. Und aus diesen Versen wird jetzt weitgehend die Meinung und der Schluss gezogen, dass Jesus Christus uns vom verfluchten Gesetz freigekauft hat. Wir also vom Gesetz nun befreit sind und der Glaube allein uns rettet. Wiederum steht aber geschrieben im Paulusbrief an die Römer, dass es nun dabei bleibe. Es bleibt dabei. Das Gesetz ist heilig, mit meinen Worten also nicht verflucht. Und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Und Jesus Christus erklärt persönlich im Matthäus-Evangelium, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Das Gesetz Gottes wird nicht vergehen, bevor auch nicht der Himmel und die Erde vergehen. Und das ist nicht neu. Das findest du auch schon im Alten Testament, ja, wo dieser Grundsatz auch schon aufgestellt ist, wo Gott der Vater über seinen Sohn spricht und uns erklärt, also Gott der Vater erklärt über seinen Sohn, dass sein Sohn Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst hat. Kannst du im Hebräer und im Psalm 45 finden. Also nochmal, wo ich darauf hinaus will, wenn wir über diesen Vergleich der Textstellen vorgeht, wird erkennbar, dass Paulus gar nicht davon spricht, dass das verfluchte Gesetz abgeschafft sei. Er erklärt lediglich, dass der Fluch des Gesetzes, nämlich der Tod, durch Jesus Christus am Kreuz besiegt worden ist. Und er macht deutlich, dass man nicht dadurch gerettet werden kann, wenn man sich selbst durch Einhalten des Gesetzes retten will, sondern allein durch den Glauben an die Gnade und Liebe Jesu und Gottes, des Vaters. Im Kern geht es ausschließlich darum, den Unterschied zwischen Gesetzlichkeit, also dem Versuch, sich selbst retten zu wollen, und dem Halten des Gesetzes, so wie Jesus es lehrt, herauszuarbeiten. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen deutlich machen, dass es in diesen Beispielen eigentlich um geistige Blindheit geht. Darum geht es mir auch im Kern heute. Was können wir aber tun, um diese von mir genannten Beispiele von geistiger Blindheit zu vermeiden? Ich möchte mit meiner Überlegung nochmal zu Isaac und Rebekka zurückkehren. Also der Isaac lässt überhaupt gar nicht erkennen, dass er in irgendeiner Art und Weise skeptisch gegenüber seinem Sohn Esau war. Das kann man dem Text nicht entnehmen. dann war er schon eher dem Jakob gegenüber misstrauisch, denn er hat die Stimme vom Jakob erkannt. Wie die Geschichte ausging, wissen wir. Bei Rebekka ist das Motiv, warum sie ihren Sohn Jakob bevorzugte, nicht ausdrücklich überliefert. Also muss ich ein bisschen spekulieren. Wenn man aber unterstellt, ihr wäre im Gegensatz zu Isaak das Fehlverhalten des Esaus bewusst gewesen, das kann ich mir bei einer Mama sehr gut vorstellen, dann frage ich mich, welche Möglichkeiten zum Eingreifen außerhalb der überlieferten Variante hätte sie denn gehabt? Also Rebekka hat es möglicherweise erkannt, dass Esau nicht der geeignete Segenserbe des Vaters war. Es kann aber dann auch sein, dass sie sich einfach nicht getraut hat, dem altgewordenen Isaak die Wahrheit zu sagen, vielleicht um ihm nicht weh zu tun. Oder weil sie das, sag ich mal, mit ihrem damaligen Rollenverständnis nicht übereinbringen konnte. Ihrem eigenen und auch dem von Isaak vielleicht. Das war damals nicht so, dass die Frauen sich eingemischt haben. Aber vielleicht wäre diese ganze Lügenposse nicht notwendig geworden, wenn Rebekka das offene Gespräch mit ihrem Mann gesucht hätte. Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Methoden, uns gegenseitig in Fällen der geistigen Blindheit zu unterstützen, darin liegt, dass wir uns, ja, dass wir das offene Gespräch suchen, darüber reden, sofern uns was in dieser Hinsicht auffällt. Noch besser wäre natürlich, Fälle geistiger Blindheit grundsätzlich zu verhindern, indem man zum Beispiel anders als Isaak sich Gedanken darüber macht, prüft und genau hinschaut, was man denkt, tut und sagt. Wenn man sich vornimmt, nicht einfach alles blind und stur wie immer zu machen, sondern sich stets zu reflektieren und offen für Kritik und Anregungen von außen zu sein. Ich denke dann nochmal an das Bibellesen unter Anwendung dieser Auslegungshilfe. Wiederum steht geschrieben. Nur mal so, als Beispiel. Ich denke da aber auch an regelmäßige, fruchtbare Gemeinschaft und regen Austausch über die Fragen, die entstehen. Gerne im Hauskreis, klar. Aber warum auch nicht in einem Chat oder nach jedem Gottesdienst oder was auch immer. Je häufiger und regelmäßiger, desto besser. So kann man sich gegenseitig unterstützen und auf mögliche Irrtümer und Fehler im Verständnis und daraus resultierende geistige Blindheit aufmerksam machen. Wichtig ist bestimmt auch, die Offenheit dafür, altbekannte und vertraute oder gar ein wenig lästige Themen für sich selbst immer wieder zu bearbeiten. Und das eigene Verständnis mit biblischen Aussagen zu vergleichen und zu überprüfen. Jede Art von Themen und Inhalte sollte immer wieder aufgreifbar sein. Wir sollten uns daran abarbeiten, darüber austauschen, immer wieder neu lernen, damit nichts jemals erledigt gilt und als abgehakt, endgültig abgehakt betrachtet wird. Allerdings gibt es dabei eine ganz wichtige Grundvoraussetzung bei diesen Wegen und Lösungsvorschlägen, die ich habe, wenn das mit dem Thema geistige Blindheit zusammenhängt. Es muss grundsätzlich die Bereitschaft bestehen, sich überhaupt mit biblischen Fragen und Themen auseinandersetzen zu wollen. Und den eigenen Alltag unter das Vorzeichen des Wortes Gottes und seinen Willen zu stellen. Es muss grundsätzliche Lust und Interesse am Wort Gottes vorhanden sein. Und der Wunsch. Der Wunsch, neue Erkenntnis zu gewinnen und geistige Blindheit zu vermeiden. Wenn uns, und dann nehme ich jetzt wirklich mich auch wieder mit rein, ganz sicher, ich nehme mich die ganze Zeit mit rein, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ja, ich stehe jetzt hier nicht als der große Zeigefinger-Hochhalter, der alles besser weiß und besser macht. Aber wenn uns andere Dinge wichtiger sind und uns die ganze Zeit lieber mit Freizeitvergnügen, Fernsehen, Internet, Social Media beschäftigen, dann wird es, fürchte ich, allein schon aus Zeitgründen schwierig. Zum Schluss denke ich da an eine besondere Begebenheit aus dem Alten Testament. Gott erschien dem König Salomo in einem Traum und er gab ihm einen freien Wunsch. Und Salomo bat um Weisheit und Verstand, was dem Herrn sehr gefiel. Woanders steht, dort heißt es, dass der Herr dem Menschen, der ihm gefällt, Weisheit, Verstand und Freude bringt. So lade ich dich ein, wenn du magst, Gott den Vater im Namen seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, mit mir zusammen darum zu bitten, dass wir ihm gefallen mögen. weil wir uns in unserem Herzen vornehmen, soweit es nur geht, seine Gebote zu halten, seinen Willen zu tun und ihn als auch unseren Nächsten von ganzem Herzen, mit aller Kraft, ganzer Seele und Verstand zu lieben. Und dass er uns die notwendige Weisheit, Einsicht und Erkenntnis schenken möge, jeder Art von geistigen Blindheit, diese zu erkennen und sie zu vermeiden. Denn Gebet ist mit Sicherheit die beste Medizin gegen geistige Blindheit. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten, dabei aufzustehen. Großer Vater im Himmel, wir stehen hier vor dir und wir haben ganz viele Dinge, wo wir uns manchmal fragen müssen, ja, läuft es so, wie es dir gefällt? Vielleicht hat Rebekka sich das damals auch gefragt, wie kann das denn sein, dass der Isaak das nicht merkt? Wie kann das denn sein, dass er jetzt den Esau segnen will, wo der sich hier versündigt und das deine ganzen Gebote, Gesetze und Normen durcheinander bringt? Herr, hilf uns dafür, dass wir wach sind, dass wir die Augen, unsere geistigen Augen nicht wegdrehen, wenn wir das sehen. Und wenn wir es nicht sehen, aber es sehen andere, dass wir offen sind dafür, dass wir einander helfen, dass wir uns aufmerksam machen, dass wir die Herzen dafür aufmachen und versuchen, das um jeden Preis zu verhindern, damit eben daraus nicht andere Dinge folgen, wie so eine hässliche Lügenposse, die den Jakob auch belastet hat. Ich bitte dich, Herr, wir brauchen dich an allen Ecken und Enden in unserem Leben. Und wir wollen diese Liebe, die du uns gibst und du, der du uns von Anfang an geliebt hast, du hast uns ja geliebt, Herr, das haben wir vorhin gesungen, dass wir diese Liebe in unserem Herz fließen lassen und einfach weitergeben. So schwer das auch ist, Herr, du hast uns alles gegeben, du hast uns aber auch unsere Gefühle und Nöte und Sorgen und Ängste, unsere Abneigungen und all die Dinge auch in unser Herz gelegt. Aber es dürfte nicht unmöglich sein, denn sonst hättest du es nicht von uns gewollt. Darum gib uns das, was wir brauchen, den Mut, die Kraft, aber auch vor allem die Zeit, dich überall hin mitzunehmen und wirklich, so wie wir es oft singen, in den Mittelpunkt zu stellen, denn du bist unser Herr und Gott. Und wir wollen dir folgen. Wir wollen alles nachmachen, was du uns sagst. Im Namen Jesu, Amen.